Ja, Wutke, dann fang mit dem Main Event an.
Ich will anfangen mit Andrei Arlovski gegen Josh Bennett. Das wäre mal ein ziemlich interessanter Kampf, wäre es 2008.
Und wäre es Affliction, oder was?
Wäre es Affliction und wir hätten Megadeth, die davor live spielen. Das wäre schon mal ziemlich cool. Nein, Andrei Arlovski gegen Josh Bennett haben beide eine ziemlich interessante Karriere gelegt. Wir haben schon sehr häufig über beide Kämpfe geredet. Andrei Arlovski, ein sehr bekannter Schauspieler. Josh Bennett, ein sehr bekannter Pro-Wrestler. Ich meine, ich hoffe auch, dass es bei Open Workout wieder, es sind gerade in Deutschland, Angriffe von maskierten Männern gibt, die dann bestimmt sehr gute Presse hier haben werden für Josh Barnett. Ich hoffe, dass er sehr viel Pro-Wrestling machen wird für die deutschen Medien. Vielleicht kann er ja sogar beim Forum bei der WXW-Show vorbeischauen. Das wäre auch mal interessant, wenn er im Publikum genau so sitzt.
Special Enforcer Josh Barnett
wird super. Das wäre ziemlich interessant. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Aber ja, Josh Barnett hat seinen letzten Kampf verloren gegen Ben Roffle. Er wurde brutal ausgeschockt. Und ich glaube, für viele Leute ist da auch ein bisschen ihre Seele gestorben, weil Josh Barnett auf einmal zermittelt wurde von Ben Roffle. Das ist für manche Leute einfach nicht zu ertragen. Der letzte Sieg von Andrei Arlovski war im letzten Jahr gegen Frank Mir in einem beeindruckenden Kampf, wie man mal ganz klar sagen sollte.
Ja.
Es gab sehr viele GIFs, die Leute sehr interessant fanden und viele Leute haben schon gesagt, ja, ein Rematch wäre bestimmt für beide Kämpfer das perfekte Karriereende. Aber ja, er hat seitdem gegen Stipe Miocic verliert in einem brillanten Knockout. Und hat es dann nochmal gegen Alex Overeem versucht und wurde auch nochmal brillant ausgenockt. Also, wenn der Trent sein Freund ist, dann hat er ein Problem, weil dann wird ihn Josh Barnett brutal ausknocken. Barnett ist aber, ich sag mal so, ist in letzter Zeit auch nicht dafür bekannt, dass er Leute brutal ausknockt, außer sie heißen Frank Mir. Und es ist schon Jahre her. Deswegen.
In letzter Zeit, okay.
Das ist passiert, deswegen, der hatte einen für viele Leute sehr unterhaltsamen Kampf. Und sehr überraschend war es am Kampf gegen Ron Nelson in Japan und dann hat seine schwere Niederlage gegen Ben Roffle. Also, ich weiß es tatsächlich, ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Der Kampf kann ziemlich unterhaltsam werden. Also, beide Kämpfer haben das Potenzial, unterhaltsame Kämpfe zu worken. Gerade Josh Barnett ist
ja unter Worker. Ja, gerade damals bei Dream mit Mike Kogan am Kommentar, das war ein toller, geworkter Kampf von ihm.
Ja, der Mike Kogan ist ja komplett abgedreht über Pro Wrestling, fand das auch immer total geil, wie die meisten Leute, die Pro Wrestling anfangen. Aber Andrei Arlovski, sein letztes Mal in Knockouts war halt wirklich sehr, sehr hart. Davon zurückzukommen ist immer eine relative schwere Sache. Josh Barnett haut sehr hart zu, aber Andrei Arlovski hat schon häufig gesagt, dass sein Kinn vorbei ist und hat dann auf einmal noch eine richtig starke Karriere hingelegt, deswegen sage ich jetzt nicht einfach so, Andrei Arlovskis Karriere ist vorbei, sondern wir werden sehen, was draus kommt. Wenn es ein Grappling-Match wird, dann sehe ich Josh Barnett klar im Vorteil. Wenn Barnett den Kampf nicht so Bogen nehmen kann, dann sehe ich Andrei Arlovski im Vorteil. Ich glaube, dass der Kampf über die Distanz gehen wird. Es wird ein ziemlich hartgewichtiger Kampf. Sie werden in der vierten, fünften Runde ziemlich aus der Puste sein.
Das kannst du bitte eine GoPro mitnehmen und dich die ganze Zeit filmen während der vierten und fünften Runde? Das würde mich sehr belustigen in Amerika.
Also ich, wenn du mir eine kaufst, gerne.
Nein.
Also sie werden sehr, sehr schweißgebadet sein und sie werden sich die ganze Zeit anrauchen und dann werden sie in den Unterhosen miteinander grappeln. Es wird sehr unterhaltsam in der vierten, fünften Runde. Am Ende sage ich, da ich den Kampf eher am Boden sehen werde, gerade in den letzten Runden, sage ich, dass Josh Barnett den Kampf hinten raus gewinnen wird. Durch besseres Grappling. Josh Barnett gewinnt die Decision mit, er verliert die ersten beiden Runden, gewinnt die letzten drei.
Sehr gut. Jojo, möchtest du weitermachen oder soll ich?
Nein, Jonas, du darfst.
Ja, also es wurde ja schon gesagt, das sind zwei sehr illustre Karrieren. Man könnte sie, finde ich, durchaus als Legenden im Heavyweight bezeichnen. Zwei Männer, die schon unfassbar lang aktiv sind. Ich meine, wir haben gerade toleriert, wie lang Condit schon aktiv ist. Da muss man sich mal überlegen, dass beide ihr UFC-Debüt gemacht haben. Ja, 2000 war es, glaube ich. Das ist schon abenteuerlich, dass sie beide immer noch ja Top 10 vermutlich, Top 15 auf jeden Fall sind, was für sie spricht. Vielleicht auch gegen das Heavyweight. Das ist sicherlich so eine Mischung aus beidem, aber gut. Und es ist ja ein durchaus interessanter Kampf, wie ich finde. Also auf dem Papier spricht halt schon einiges, finde ich, für Barnett, der ja, er wirkt auf jeden Fall noch weniger angeschlagen, sag ich mal. Er hat in seiner Karriere nicht so viel, auf jeden Fall nicht so viel Schaden genommen wie Arlovski. Er wirkt auch noch ziemlich frisch in seiner letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Und gerade seit seinem Comeback in die UFC hat er sich ja auch durchaus relativ rar gemacht, eigentlich. Also er hat ja jetzt auch nicht so viele Kämpfe gezeigt. Er hat eine lange Auszeit genommen, nach seinem schweren K.O. gegen Terrence Brown, hat dann mal eben in Metamoris aufgemischt und da wieder gezeigt, was er für ein verdammt guter Grappler ist. Und jetzt zuletzt, ja gut, gegen Rothwell getappt werden ist halt schon, sagen wir mal vorsichtig gesagt, merkwürdig. Ja, gegen Rothwell zu verlieren ist die eine Sache, dann auch gegen ihn getappt zu werden ist schon, es ist schon bizarr irgendwie, aber naja, gut.
Würdest du den Kampf und Rematch gerne bei Metamoris sehen?
Auf jeden Fall natürlich. Aber das Problem ist natürlich, dass Metamoris ihre Grappler nicht bezahlt, deshalb wird das glaube ich nicht passieren.
Stimmt.
Davor hat der Roy Nelson über 5 Runden klar besiegt in einem Kampf, der kein Fight of the Year war, um das mal festzuhalten.
Was ist mit Grappling das Underground,
wie das sein. Ding heißt? Ja, von mir aus gerne. So. Ja, und was soll Urbanet sagen? Er ist natürlich vor allem ein Grappler, ist ein Catch-Wrestler. Ja, er wird hier wieder zeigen, dass Pro-Wrestling das Stärkste auf dem Planeten ist. Er wird Antonio Inoki glücklich machen. Er würde sicherlich gerne auch mit Antonio Inoki Merchandise wie einer schönen Tasse oder sowas rauskommen. Natürlich, Barnett eben kein BJJ-Grappler, sondern halt so ein Catch-Wrestler, der natürlich auch einen eigenen Stil geht, auf den es, glaube ich, auch schwierig ist, sich vorzubereiten. Er macht halt alles ein bisschen anders, hat andere Submissions zu einem gewissen Punkt. Ist natürlich trotzdem viel ähnlich, aber ich glaube, die Art und Weise, seine Mentalität, das ist schon immer so ein bisschen anders. Wie er Gegner am Boden
hat.
Er ist halt gerade auch dafür bekannt, dass er Gegner halt wunderbar zermürbt. Ich meine, das ist ja dieses Typische, dass er dich zu Boden nimmt.
Vor allem, dass er es schafft,
ne? Wenn er es schafft, das ist ein guter Punkt, da komme ich gleich noch zu, dich zu Boden nimmt, dann vielleicht in die Mount geht oder ähnliches und dann oft auch so den Rücken nimmt, halt vielleicht nicht in dieser klassischen Backmount, sondern eher so diesen Backride, wenn man das zum Ringen auch kennt.
Ja klar, und dann der Head in Arm Choke und dann Figure 4
genau, und sich so mit seinem ganzen Gewicht auf dich lehnt. Der ist halt sehr gut darin, glaube ich, Gegner zu zermürben am Boden, benutzt seinen Ground and Pound auch ziemlich gut und dann ja, hat halt wunderbare Submission wie den Side Choke natürlich, ja, kein
Catch Wrestler. Head in Arm Choke.
Kein Catch Wrestler, der was auf sich hält, würde das jemals einen Arm Triangle choken, das ist eine Beleidigung für den guten Side Choke und so weiter und so fort. Kimura natürlich durchaus auch mal solche Geschichten. Leglocks durchaus auch gerne, wobei er
andere Wristlock bitte schon. Wristlock.
Natürlich, Double Wristlock natürlich, das ist natürlich ganz, ganz großes
Sankt. Ja, Shinya Aoki never die.
Genau, und natürlich auch schöne Leglocks, wobei ja Andrei Arlovski auch für seine großartigen Sambo-Leglocks bekannt ist, weil er, glaube ich, einmal einen gezeigt hat in seiner Karriere.
ja, also ich finde, eigentlich sollten diese Strikeforce-Kommentatoren hierfür nochmal verpflichten. Ja, oder?
Auf jeden Fall.
Jonas, kurze Frage. Ich weiß, es ist natürlich Bremen, worüber ich jetzt reden werde, und nicht Hamburg, aber es ist im Geist. Geiste. Könnte Josh Barnett mit Young, Strong and Healthy rauskommen und wäre das nicht brillant?
Das wäre brillant. Ich würde auch mit Yua Shock sehr gut klarkommen, weil es ja gerade so ein Legendenkampf ist, der so einen ans Jahr 2008 erinnert. Fände ich sehr schön. Also alles bis auf irgendwelchen Death Metal Zeug. Das wäre super.
Dass er mit Eddie Steinblock zum Ring kommt.
Das ist auch mehr Bremen, aber es ist auch noch.
Bremen, ja. Ich weiß, das war jetzt.
Otto Wanz hat auch Zeit, wie gesagt.
Ich bin am Tag davor in Bremen, von daher bringe ich Eddie Steinblock einfach mit. So.
Passt das. Mach das. Hervorragend. Gut.
So, und im Stand ist Barnett jemand, der ist ein guter Striker. Er ist jetzt kein großartiger Striker, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er jetzt riesen Knockout-Power hat unbedingt, aber er kann eigentlich alles ziemlich gut. Zeigt auch mehr Kicks als Arlovski, der dann doch sehr, sehr eindimensional ist in seiner Art und Weise. Ist ziemlich gut im Clinch, hat man ja gegen Frank Mir gesehen, wie er ihn da wunderbar im Clinch einfach auseinandergenommen hat mit seinem Dirty Boxing, immer Positionen wechseln, schnellen Elbow, schnellen Kniestoß, schnell ein paar Schläge, dann wieder in Clinch zurück, wieder Takedowns versuchen und so weiter und so fort, ist da sehr gut darin, von einer Aktion in die nächsten zu gehen, das alles wunderbar zu integrieren. Aber es ist halt, das Striking ist halt für ihn größtenteils halt ein Mittel zum Zweck, um wirklich nach vorne zu gehen, Druck zu machen und in den Clinch zu kommen, weil um Takedowns zu holen, muss Barnett eigentlich immer über den Clinch gehen. Er ist nicht jemand, der irgendwie Double Legs groß zeigen kann. Sein Ring, obwohl er so größer Wrestling-Fan ist, hat er eigentlich kein tolles Ring. Das ist die ganze Karriere immer schon so gewesen, was natürlich für ihn so ein bisschen blöde ist, weil er halt den Kampf, auf dem Boden kann er vermutlich fast jeden besiegen, aber er kriegt halt viele Leute nicht unbedingt zu Boden. Und das ist halt für mich auch eine der spannenden Fragen, ob er es gegen Arlovski halt schafft, weil Arlovski, man kann sagen, was man will, er hat ziemlich gute Takedown-Defense. Also ich meine, wenn er verliert, dann fast immer, weil er ausgenockt wird. Das passiert nicht oft, dass er irgendwie zu Boden genommen und da irgendwie outgrinded wird oder sowas in der Art. Und das ist halt für mich eine der großen Fragen in dem Kampf. Im Stand würde ich sagen, ist es ziemlich ausgeglichen. Barnett ist ein bisschen vielseitiger. Arlovski ist sicherlich derjenige, der härter zuschlägt, größere Knockout-Power hat. Gleichzeitig aber auch der das deutlich schlechtere Kinn hat. Also auch da, wenn man mir einen Tag nach dem Kampf sagen würde, hey, es gab einen Knockout im Stand, würde ich vermutlich trotzdem mehr auf Barnett tippen. obwohl Arlovski bessere Knockout-Power hat und schneller ist und so weiter und so fort, weil er halt diese Kinnprobleme hat, die wohingegen Barnett, ich glaube, er wurde zweimal, einmal wurde er halt von Travis Brown ausgenockt mit diesen Elbows.
Er hat mal, Jonas, er hat mal Pedro Hizo ausgenommen.
Andersrum, aber ja.
Ich weiß, ich wollte dir das nur nochmal ins Gedächtnis, damit du
anfängst. Pedro Hizo hat beide Beteiligten in diesem Kampf brutal ausgenockt, vor ewigen Zeiten, genau. Und was noch? Also von daher im Stand relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Arlovski ist halt jemand, der hat im Prinzip nur eine Rechte. Das war es eigentlich.
Der Spannend hat aber auch Pedro Hizo mal ausgenockt bei Affliction.
Ist korrekt, er hat sich dafür gerecht, natürlich.
Danach hat er Gilbert Ivers ermittelt.
Genau.
Was wird eigentlich Hurricane Ivers?
Ja? Über die Autobahn fahren vermutlich.
Ja, ich gucke
gerade. Und jetzt bin ich aus dem Konzept natürlich wieder gekommen. jetzt habe ich wirklich komplett vergessen, was ich sagen wollte.
Sehr gut.
Vielen lieben Dank. Bitte machen wir irgendwie anders weiter. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich bin noch da, ne?
Ja.
Bitte. Was das angeht. Ja, also Gilbert Ivel hat das letzte Mal am 26. Mai was gepostet. Und zwar gucken wir mal, ob es interessant ist.
Nein.
Nein, das ist nicht. Okay, das ist schade. Egal. Zum Kampf. Ja gut, der Link funktioniert auch nicht hervorragend. Ja, André Arlovski gegen Josh Barnett ist ein Legendenkampf, habt ihr schon gesagt. Barnett die Vorteile im Grappling, Arlovski den Power-Vorteil auf jeden Fall im Stand. Ob er dann durchkommt, weiß ich nicht. Barnett wird gut daran tun, die Distanz zu schließen, zu clinchen, in einen Käfig zu drücken und zu hoffen vielleicht, dass André Arlovski irgendwann die Puste ausgeht und er ihn dann zu Boden nehmen kann, weil ich glaube nicht, dass er mit dem Double Leg Takedown Erfolg haben könnte, weil André Arlovski ja wirklich einer der Heavyweights ist, die beste Takedown Defense haben, was man jetzt auch gar nicht glauben mag, aber ist komischerweise so. Ich sag, dass der Kampf hoffentlich lange dauert, je länger, desto besser, je mehr Schweiß der Jonas abkriegt, desto besser, und ich sage, dass Josh Barnett hier das Submission holt oder eine Decision gewinnt.
Gut, es ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. André Arlovski hat ja im Prinzip wirklich nur seine Rechte. Er zeigt ja selbst seine linke Hand eigentlich kaum. Das war ja auch in diesem Travis Brown Kampf so super, wo er dann irgendwie Standing Backfists gezeigt hat, ohne Spin, statt irgendwie einen linken Haken oder sowas mal zu machen. Also er ist halt sehr, sehr eindimensional eigentlich in seinem Stand. Aber es funktioniert halt gut für ihn, weil er hat halt immer noch unfassbare Schlagkraft, auch die er sich über die ganzen Jahre auch behalten hat. Er ist immer noch extrem schnell mit seinen Fäusten gerade, ist immer noch ein sehr guter Athlet. Also das ist halt ein Stil, mit dem du auch im Jahre 2016 noch ziemlich viel Erfolg haben kannst eigentlich. Und von daher durchaus gefährlich. Ist halt immer schwierig, Arlovski zu beurteilen, weil er wurde halt jetzt wieder... Ich meine, er hatte diesen Run, wo Leute gesagt haben, oh, er kann sich jetzt einen Title-Shot verdienen. Ich war da halt immer so ein bisschen skeptisch, weil ich meine, der Kampf gegen...
Weil du immer skeptisch bist.
Der Kampf gegen Brandon Schaub war, sagen wir mal, hässlich und umstritten mit Sieg für Arlovski. Der Kampf gegen mir war hässlich, wenn auch nicht umstritten und so weiter und so fort.
Aber den Wut.
Also von daher, es war jetzt schon ein bemerkenswerter Run von ihm, aber der doch vielleicht nicht so bemerkenswert, wie er von manchen gemacht wurde. Und jetzt wurde er halt zweimal wieder klar ausgenockt, aber auch da wieder. Ich meine, gegen Alistair Overeem und gegen Stipe Miocic verlieren, die kämpfen jetzt weiter um Schwergewichtstitel. Ne? Von daher ist auch keine Schande. Und ich glaube, das Kinn von Arlovski ist sicherlich nicht gut, ja, keine Frage, aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, wie man so 2000, weil ich meine, 2011 dachte man ja wirklich, okay, wenn er vom Wind falsch getroffen wird, fällt er um. So, das war ja in diesen Kämpfen teilweise auch so. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Ich glaube schon, dass Barnett ihn nicht mit dem ersten Schlag unbedingt ausnockt, weil er halt Barnett jetzt auch nicht als K.O.-Schläger gerade bekannt ist. Von daher, im Stand halte ich es für durchaus ausgeglichen. Im Clinch ist es halt so, Arlovski kann sich da gut verteidigen, will, glaube ich, aber im Clinch eigentlich nicht kämpfen, wird da eher einfach die Defensive suchen und weggehen wollen. Am Boden hat Barnett sicherlich große Vorteile, wenn er den Kampf zu Boden bringen kann. Und konditionell weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da sind, also Barnett,
ich habe dir dafür, für konditionell habe ich dir ein Gift geschickt.
Barnett kann auf jeden Fall über 5 Runden gehen, glaube ich. Arlovski kommt drauf an, gegen Frank Mir ja, aber auch da nicht so besonders beeindruckend. Von daher, also es ist gefährlicher Kampf für Barnett immer noch, weil Arlovski ist immer noch verdammt gefährlich, aber unterm Strich sehe ich Barnett dann doch mit relativ klaren Vorteilen und ich glaube, er wird den Kampf gewinnen. Ich würde mal vermuten mit einer Submission, aber auch da, selbst wenn er ihn zu Boden schlägt und dann finisht oder ihn ausknockt, würde mich alles nicht schockieren. Und ich meine, es ist Heavyweight. Klar, das kann natürlich sein, dass die mich 15 Minuten lang vollschwitzen oder so. Das wäre halt geil. Würde ich mich 25 Minuten mich vollschwitzen, würde ich abfeiern. Also, es ist Heavyweight.
Davor gibt es ja noch zweimal 15 Minuten Light Heavyweights.
Es ist Heavyweight. Es kann alles passieren. Und ihr wisst ja immer, Leute, don't blink. Don't blink.
Das möchte ich sehen, wie du gerade blinkst und dann jemand umfällt. Co-Main Event, ich hoffe, da können wir uns kurz erfassen. Das ist eigentlich der Kampf, den wir schon, was heißt länger gefordert haben. Alexander Gustafsson hat endlich mal einen Aufbaukampf bekommen, nachdem er jetzt zwei schwere Niederlagen hatte. Gegen Rumble Johnson, gegen Cormier, davor gegen Jones verloren, diesen knappen Kampf, und dazwischen eigentlich nur Jimmy Manoa besiegen können, finishen können. Und das ist natürlich schlecht, wenn du 3-4 in deinen letzten 1-3 in deinen letzten vier Kämpfen bist. Und gut, man muss natürlich sehen, gegen wen. Nummer 1 Herausforderer, Interim Champ, der immer noch ist, und Champion, klar, aber nichtsdestotrotz, ja, Jan Blachowicz endlich ja, die Möglichkeit für Alexander Gustafsson nochmal einen Kampf zu kriegen, wo er nicht unbedingt gefordert wird. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt, dass Gustafsson ihn unterschätzt, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, dass Gustafsson hier eine Showcase-Performance zeigen wird und Jan Blachowicz brutal in der zweiten Runde ausnockt.
Ja, also du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Es ist ein Aufbaukampf, auf dem Papier ist es ein dankbares Matchup für Gustafsson, würde ich sagen. Die einzige Sache, die man halt sagen kann, man kann über die Psyche des Kämpfers reden, das tun wir natürlich bei Schlagkraft nicht, deshalb werde ich das natürlich ausführlich machen. Nein, also die eine Sache, die du halt sagen kannst, Gustafsson hat halt gesagt, dass ihm die Motivation fehlt, dass er es schwierig findet, aktuell zurückzukehren und so weiter und so fort. Er hat nie von einem Karriereende oder sowas gesprochen, aber es klang halt schon so, dass er mental doch auch angeschlagen ist. Weil ich meine, es war natürlich eine schwierige Zeit. Ich meine, gegen John Jones haben ihn manche Leute vorne gesehen, wie ich weiterhin sagen würde, zu Unrecht, aber gut.
Jonas, ganz kurz, ja. Eine Frage. Kannst du mir bitte die Frage stellen, would you knock the fuck him out?
Ich werde es versuchen, ja, natürlich. Legendäre UFC Berlin, das war keine Pressefrage, sondern eine Fanfrage, glaube ich, leider.
Ja, genau,
ich bin schon QA sehr
vor
gespannt,
zwei Jahren.
Ich bin schon sehr gespannt, was Matt Hughes für Fragen bekommt. Sehr gespannt. Ja.
Von dir vor allem.
Oder auch Neil Magny, solche Fragen wie, wer bist du oder irgendwie sowas. wird ganz toll, wird ganz toll. Also dann eigentlich war ja da eigentlich das Ansehen von Gustafsson durch den John Jones kam ja eigentlich nur noch gestiegen. Alle wollten das Rematch haben, ist nie dazu gekommen, weil Gustafsson verloren hat, natürlich auch, weil John Jones so einiges verloren hat außerhalb des Käfigs.
Was denn?
Dann werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen.
Der Rumble Johnson holt so weit aus.
Er hat die Fassung verloren, sagen wir es mal so. Können wir das so sagen? Gut, die Kontenance verloren, was auch immer er verloren hat. Dann der Gustafsson-Kampf natürlich, ich vor Ort. Es war halt ein sehr denkwürdiges Erlebnis, wie diese Halle um 5 Uhr komplett ausrastet für Gustafsson.
Der Gustafsson-Kampf.
Riesen Superstar-Performance. Und er wird dann komplett zerstört von Rumble Johnson. Natürlich auch keine Schande, gegen Rumble Johnson zu verlieren. Und wenn du gegen Rumble Johnson verlierst, wirst du halt brutal ausgenockt. So. Kampf gegen Cormier, auch wieder so ähnlich wie der Jones-Kampf. Eigentlich einer der besten Kämpfe des Jahres. Unfassbar eng, total packend. Und am Ende verliert er dann doch relativ klar. Und es ist mental, glaube ich, eine echt schwierige Zeit für ihn gewesen. Und jetzt wird es halt sich sehen. Ich denke schon, dass er erfolgreich zurückkommt. Weil auf dem Papier kann er wirklich alles besser als Blachowicz im Prinzip. Ja, Blachowicz ist auch ein Striker. Auch ein guter Striker auf jeden Fall. Aber jemand, der er ist halt so ein bisschen so ein Sniper, habe ich mal das Gefühl. Er geht kein besonders hohes Tempo, er wird auch oft durchaus müde. Gleichzeitig ist er halt auch nicht Rumble Johnson, er hat jetzt nicht diese gigantische One-Shot-Knockout-Power. Der hat halt nur gegen Ilir Latifi damals bewiesen mit einem Bodyshot. Da muss sich Gustafsson jetzt, glaube ich, nicht so große Sorgen machen. Gustafsson ist der größere Kämpfer, er ist, glaube ich, deutlich mobiler, schlägt mehr, ist aktiver, kann bessere Kombinationen machen, hat dadurch natürlich auch noch das sehr unterbewertete Ringen von ihm. Ich meine, er ist immer der erste Kämpfer, der John Jones zu Boden genommen hat. Und Cormier hat er, glaube ich, auch noch zu Boden genommen. Kann also auch da durchaus ihm gefährlich werden. Und von daher glaube ich halt auch, er hat mehr Knockout-Power als Blachowicz sicherlich. Von daher, ja, wie schon gesagt, auf dem Papier ein Showcase. Und sofern Gustafsson jetzt, sage ich mal, noch fit ist von den harten Kämpfen und mental voll da ist, sollte er ihn auf jeden Fall auch besiegen und vermutlich auch finishen.
Jan Blachowicz ist 1-1 gegen Ramon Thierry-Sokoju. Hat einmal per Knockout gegen ihn verloren, also hat er in der dritten Runde angetreten, hat ihn dann in seinem Rückkampf besiegt, aber per Decision, und er hat auch nur Houston Alexander per Decision besiegt, im Jahr 2012. Ich habe eben gerade zu Jan Blachowicz investigativen Journalismus betrieben. Was er meinte, ist, dass ich habe seinen Nickname bei Google eingegeben. Naja. Weil sein Nickname bei Topology ist, okay, mein Polnisch. Ja, Gizaschny Szczesny oder Gizaschny, ich habe keine Ahnung, überhaupt kein Polnisch.
Ja.
Ich habe dann eingegeben, was das bedeuten kann, und kam zum Schluss, dass er der Herzog von Teschen ist.
Ah ja.
Das ist der Nickname. Das Herzogtum Teschen war ein ehemaliges Herzogtum in Schlesien.
Also Deutschland.
Und, im großen Teil Deutschlands, ja. Und es darauf war halt das ist halt das Her- war ist halt der Herzog von diesem Land, weil er bestimmt aus der Region stammt.
Faszinierend.
Deswegen ist der Herzog von Teschen. Darauf kannst du ihn ja mal ansprechen.
Bestimmt.
Und ihn mit meinem Herzog ansprechen. Wie spricht man meinen Herzog denn an?
Duke? Ist Duke Herzog? Das ist Fürst, ne?
Nein, das ist Count. Nein, Count ist Graf, Duke ist Herzog. Duke ist Herzog. Ja. Ich spiele sehr viel Crusader Kings 2 und da ich spiele es nur auf Englisch, da ist es Duke. Aber Herzog
gut, ist. Gut, dann sag doch was zu dem Kampf.
Es gibt keine englische Bezeichnung zum Fürsten. Existiert nicht. Fürst ist Fürst. Jan Blachowicz ist halt ein solider Aufbaugegner, haben wir schon mal angesprochen. Er ist nicht ungefällig, wie Jonas auch schon gesagt hat, aber eigentlich müsste Alexander Gustafsson in jeder Form überlegen sein. Blachowicz, ich meine, er verlor jetzt auch gegen Leute wie Corey Anderson, Jimmy Manoa. Sein größter Erfolg ist halt der Sieg über Ilie Latifi. Und das ist auch ein schöner, guter Sieg. Gerade wie Latifi langsam immer mehr so einen verkappten Star wird oder auch wirklich jemand ist, vor den Leuten wirklich sagen, der kann, aus denen kann was werden. Während man auf Blachowicz nie wirklich achtet. Er ist unangenehm, aber Alexander Gustafsson sollte den Kampf hier eigentlich klar bestimmen. Gustafsson ist einer der talentiertesten Kämpfer in der Light Heavyweight Division. Da ändern noch die Niederlagen gegen Rumble Johnson, Danny Cormier und John Jones nichts dran, weil das sind die besten Kämpfer in der Division. Und ich meine, auch gegen Phil Davis kannst du früh in deiner Karriere auch mal verlieren. Das ist auch alles keine Schande. Er verliert halt gegen die absolute Elite, aber er gehört trotzdem irgendwie noch dazu zur Elite. Er ist hinter dem Tor. Er ist hinter Ryan Bader. Also er ist...
Vor dem Tor, oder?
Ich meine, er ist hinter dem Tor.
Du musst das
Tor durchkommen, damit du gegen Gustafsson eigentlich kämpfen kannst. Blachowicz hat scheinbar eine Leiter gehabt. Und deswegen kann er jetzt gegen Gustafsson antreten. Ich erwarte aber, dass Gustafsson ihn wieder aus dem Tor rauswirft, hinter die Burgmauer wirft und dann wird auch Blachowicz dafür immer bleiben. Ich tippe, Gustafsson gewinnt den Kampf per Knockout in Runde 1 oder 2.
Wie tippst du denn bei Ryan Bader gegen Ilie Latifi?
Ich tippe, dass Ilie Latifi mehrfach mit dem Kopf voran in das Tor reinlaufen wird und er wird hoffen, dass es irgendwann zusammenbricht. Ryan Bader ist, wie gesagt, ein ziemlich schwerer Gegner. Für Latifi. Also, ich meine, Ryan Bader ist unangenehm und ein absoluter Topkämpfer, aber Ilie Latifi ist die Zukunft wert. Übernatürliche Stärke, wie wir schon erfahren haben.
Also tippst du jetzt offiziell, dass Ilie Latifi versucht, Ryan Bader mit Headbutts zu besiegen, oder was?
Im übertragenen Sinne absolut.
Verstehe.
Ich glaube, es ist mehr so, dass er den Kopf einschränken wird und ihn versucht, in den Bauch zu schlagen.
Das ist auch in den
Aber, Bauch,
glaube ich, aber egal.
Nee, der Tief hat sehr viel Kraft. Das kann, glaube ich, niemand bestreiten. Er ist ein sehr kräftiger Kämpfer. Sein Nickname ist ja auch das Sledgehammer.
Auch niemand.
Ich wollte auch nur noch mal nachsagen, er hat jetzt zwei Leute brutal ausgenommen mit Hans Stringer und Sean O'Connell. Er hatte einen ziemlich soliden Kampf gegen Gian Villante, einen der Lieblingskämpfer in diesem Podcast. Und das sind eigentlich zwei Lieblingskämpfer in diesem Podcast. Ilie Latifi ist immer einer der beliebtesten Facebook-Kämpfer bei UFC Deutschland. Immer wenn sie was über ihn posten, dann gibt es sehr viele Albaner, die sich sehr darüber freuen, dass über ihn gepostet wird. Und ich glaube, das ist hier ein wirklich richtig starker Test. Ich meine, dafür ist Ryan Bader da. Ryan Bader ist das Tor. Wir wollen schauen, ob Latifi vielleicht gut genug ist, dass er vielleicht auch drüber hinwegklettern kann, dass er vielleicht sagen kann, ja,
Moment.
Ich kann alles
damit durchgehen oder kann man auch drüber klettern? Das wäre ja eher so das Tor.
Ja, ich meine, Blachowicz hat gezeigt, oder? Dass man drüber klettern kann. Ich meine, Ryan Bader kann nicht überall sein. Da ist halt, das Tor. Er ist nicht die Mauer.
Also, wer ist denn die Mauer? Gibt's eine Mauer? Oder kann man einfach um das Tor drumherum gehen?
Weil wer ist ja, sag doch, man kann drüber klettern. Sieh doch den Blachowicz an. Der kämpft gegen Alexander Gustafsson, obwohl er eigentlich durch das Tor schreiten möchte. Okay. Aber weil er keinen Kampf gegen Ryan Bader genommen hat, hat sich einfach eine Leiter genommen und war relativ einfach.
Kurze Frage. Warum stellt sich denn überhaupt irgendjemand vor das Tor, weil man auch drumherum gehen kann oder drüber
klettern? Weil Ilie Latifi nicht besonders intelligent ist, scheinbar.
Wutke, ich habe noch andere
Fragen. Oder weil er ein Statement haben möchte.
Verstehe. Ja? Ich habe eine Frage an dich, Wutke.
Verstehe.
Ja.
Warum gehst du bei Jan Blachowicz auf den Kampfrekord ein und nicht bei Ilie Latifi, der seinen ersten MMA-Kampf, Profikampf gegen Blagoj Ivanov hatte, der in einem No-Contest Rick Broke endete. Daraufhin hat er einen Amateurkampf gehabt, der eigentlich ein Profikampf sein sollte, gegen Christian Colombo, den er per North-South-Choke gewonnen hat. Und dann in Stockholm noch gegen Tatsuya Misono gekämpft hat.
Und verloren.
Der Fischersohn, ja. Also bitte.
Und dann hat er in Sharkfights gegen Emmanuel Newton gekämpft und verloren.
Bei Horwich gegen Rochehold 2. Es ist allerdings Jake Rochehold, nicht Jared
Rochehold. Das ist Horwick und nicht Horwich.
Wutke, was ist dein Tipp eigentlich? Hast du schon einen Tipp abgegeben?
Wenn ich Horwich sage,
ist das eigentlich dazu kommen. Aber wie gesagt, Ilya Tiefe ist ein interessantes Talent. Aber Ryan Bader ist ein sehr, sehr erfahren und unangenehmer Gegner. Ich halte immer noch relativ viel von Ryan Bader. Ich wäre nicht schockiert, wenn der Tiefe den Kampf gewinnt. Ich wäre absolut nicht schockiert. Aber eigentlich glaube ich mehr auf Ryan Bader. Ich glaube, Ryan Bader stoppt die Native Express, die Native Hype Train und er muss zurück nach Malmö. Ich sage, Ryan Bader gewinnt per Decision.
Gut, ich mache es vielleicht mal ganz kurz. Ich habe ja auch ein ausführliches Preview geschrieben, was ich glaube morgen online kommt oder so. Und da habe ich mich dann sehr auf Wutke-Niveau begeben und sehr viel über Tore und Ballrock und solche Sachen philosophiert. Das kann man sich dann bei zu Genüge durchlesen. Das werde ich jetzt hier vielleicht nicht machen. Aber generell ist es halt ein interessanter Kampf durchaus. Ilya Latifi ist halt dafür bekannt, dass er unfassbare Kraft hat, sowohl in seinen Fäusten auch, als auch was sein Ringen angeht und so weiter. Selbst am Boden ist er jemand, der, da hast du echt das Gefühl, wenn er eine Submission ansetzt, dass er dir den Arm fast ausreißen will oder sowas. Und er ist natürlich auch ein solider Kämpfer. Man hat halt schon gesehen, er ist jetzt nicht der beste technische Striker, er ist vermutlich nicht der beste Grappler technisch und so weiter und so fort, aber er kann halt viel mit seiner reinen Physis wettmachen. Und ob das gegen Ryan Bader klappt, ist halt so eine Frage, weil Ryan Bader sollte auf jeden Fall der bessere Ringer sein, sollte bestimmen können, wo der Kampf stattfindet. Ich glaube, er ist auch der technisch bessere Striker mittlerweile, also hier der K1 Bader ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber er hat, glaube ich, durchaus Verbesserungen gemacht und hat auch mehr Kicks gezeigt, ist ein bisschen vielseitiger geworden, hat jetzt nicht nur noch seine Rechte, mit der er Leute versucht auszunocken. Er ist mittlerweile eigentlich ein ziemlich solider Striker geworden. Die große Chance, die Latifi halt hat, ist, glaube ich, dass er Bader halt hart erwischt, früh und ihn ausnockt oder zu Boden schlägt und dann submittet oder sowas. Weil, das hat man ja gesehen, da ist Ryan Bader durchaus anfällig für. Sei es gegen Glover Teixeira, sei es gegen Tito Ortiz damals, ja, das ist natürlich legendär. Also man kann Ryan Bader treffen und er fällt dann durchaus mal um, gerne. So. Ist defensiv manchmal ein bisschen offen, er ist nicht immer noch kein perfekter Striker oder sowas in der Art. Das heißt, da hat Latifi eine Chance, wenn er über seine große Kraft kommt. Ich glaube, dafür muss er halt wirklich, ja, wie eine Dampflok in den Kampf halt auch starten und sofort Druck aufbauen gegen Bader. Sonst wird es, glaube ich, echt schwierig für ihn. Sonst könnte ich mir gut vorstellen, dass Bader ihn halt immer wieder zu Boden nimmt und halt.
Du wolltest das kurz machen.
Und das habe ich damit gemacht und Ryan Bader gewinnt den Kampf.
Jonas, du hast noch eine sehr gute geopolitische Diskussion im Chat gerade verpasst. Da kann ich dich nur darauf hinweisen, das dir doch mal durchzulesen. Ich sage, Ryan Dwayne Bader wird hier gewinnen, wie er möchte.
Big Van Bader.
Ja. Kommen wir zum Opener der Maincard, Wutke. Topology ist falsch. Nick Hain gegen Taeyun Bang und ich mach sie mal kurz. Bang reiht jetzt hier Sieg-Niederlage aneinander und da er Leo Kanz besiegt hat und Jonas ganz hibbelig geworden ist, während die Wettquoten hoch und runter gegangen sind während dieses Kampfs und MMA-Twitter explodiert ist, denke ich, dass hier Nick Hain den Bang-Train stoppen wird. Nick Hain trainiert schon im Garten seiner Eltern in Elsdorf mit einem Trainingspartner, habe ich gesehen, auf FaceTimed oder Skyped mit Anthony Hardong. Also ich meine, was soll da schief gehen? Er hat mal wieder das Camp gewechselt, Nick Hain. Und ich finde es schade,
dass... Wo ist er jetzt aktuell?
Bei Hardong. Und King Kevin Casey in L.A. war für die Vorbereitung dieses Kampfes.
Ah, okay.
Und der war davor in Phuket, hier bei Roger Huerta. Zwei Camps hat er da, glaube ich, gemacht. Davor war in Deutschland bei Rainer Prang und davor war er beim Garib in Kalk. Kannst du mal Eddie Steinbock zu fragen. Und er hat mit Norin Asri, ne, natürlich trainiert auch noch, ne? Alles klar. Ich sage, Nick Hain gewinnt hier und ich hoffe, dass Nick Hain mal, was in der UFC noch nicht gelungen ist, einen Finish holt.
Nick Hain wollte mal ein großer YouTube-Star werden, hatte dann noch angekündigt, jede Woche eine neue Technik vorzustellen und sowas hat er noch gemacht. Technik der Woche war einmal der Uppercut-Hook und einmal das Ausweichen. Das ist aber jetzt schon 8 Monate her. Seitdem hat er noch mal ganz selten ein, zwei Videos gepostet. Er hat zwei Vlogs zu Hamburg gemacht, die vor einem Monat waren, aber es ist nicht wirklich mehr aktiv auf YouTube. Es hat scheinbar nicht ihnen wirklich so viel geholfen oder was gebracht.
Und sehr wichtig, wenn jemand einen Friseur aus der Umgebung Eisdorf, Bergheim, Kerpen kennt, der montags Haare schneidet, dann wendet euch bitte vertrauensvoll an.
Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kenne einen.
Ja, bitte wende dich vertrauensvoll an Nick Hein, schnell.
Im Kerpen, aber ich weiß nicht, ob der im Urlaub ist.
Es ist dringend, wende dich schnell an Nick Hein. Er braucht deine Hilfe.
Er müsste sich einen Bundesadler in die Haare machen. Das ist dringend.
Da war eine awkward pause, genau richtig.
Ja. Ich sag auch nicht, in welche Haare. Nick Hein auf jeden Fall hier, wunderbarer Kämpfer. Wir mögen ihn alle total gerne, sympathisches Cash in guten Interviews. Macht immer tolle Post-Fight Interviews, die das MA-Twitter immer total explodieren lassen. Manche Leute, die er besiegt, werden seine Schwager, wenn er ein Schwager von ihnen. Ich hoffe, das ist auch mit Yusuke Kazuya passiert. Ich glaube, er hat doch ein paar Schwestern, die er irgendwie verteilen kann. Das ist so, das sind alles so politische Hochzeiten, wie zu Hochzeiten des Fürstentums Teschen, des Herzogtums Teschen. Deswegen ist er Nikan noch sehr bekannt für. Er ist ein Medienprofi, der Sergeant. Und ich halte ihn auch hier für einen besseren Kämpfer als Taeyong Bang. Ich meine, wer gegen John Tuck verliert, hat gegen Nick Hein keine Chance. Und daran halte ich mich einfach mal fest und sage, Nick Hein gewinnt hier per Decision, weil das ist Nick Hein. Nick Hein gewinnt immer per Decision.
Jonas, bevor du jetzt anfängst, habe ich eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Denkst du, dass, oder weißt du, ob Nick Hein der Kämpfer ist, den du bisher am häufigsten live gesehen hast?
Das ist möglich. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal live gesehen.
Kann das genau, sein? Du hast ihn auch bei Respect live gesehen. Genau. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, ob das die Respect-Show war, die stattfand nach der FIBO, wo du uns Maximo Blanco vorgestellt hast. War es aber nicht, war ein Jahr später.
Ich habe ihn mit Wutke auch einmal zusammen gesehen, glaube ich. Vielleicht habe ich ihn sogar zweimal bei Respect gesehen, ich weiß es gerade gar nicht.
Respect.
Ja, ja, also es ist schon hervorragend.
Nee, Wuppertal, also, Herne, Essen.
Zum Kampf mal. Man sollte denken, es wäre auch ja kein Aufbaukampf, aber es könnte ein Showcase-Kampf für Nick Hein sein. Das ist, glaube ich,
so nicht John Tuck.
Es ist so ein bisschen, nee, das ist es nicht. Es ist eine machbare Aufgabe auf jeden Fall. Ja, ich meine, Taeyon Bang ist halt jemand, der ist schon ein Journeyman, würde ich sagen. Er hat jetzt einen 19-8-Rekord, hat irgendwie es seit langer Zeit nicht geschafft, eine Siegesserie aufzubauen. Und was man mit ihm sagen muss, er ist schon ein gefährlicher Striker. Er schlägt halt hart zu, sehr hart. Er läuft kompromisslos nach vorne, so, und zeigt wilde Schwinger. Und wenn du davon getroffen wirst, hast du halt große Probleme, das ist klar. Er ist gleichzeitig jetzt nicht als besonders toller Grappler eigentlich bekannt. Er wurde, glaube ich, bisher in jedem UFC-Kampf zu Boden genommen sogar, von John Tuck halt relativ klar auch submitted. Er kann auch outstriked werden. Ich meine, er hat diesen legendären Kampf gegen Leo Kunz, war es, glaube ich, der, glaube ich, nur wegen den beiden Namen der beiden gebucht wurde.
Und wegen den Wettquoten,
finde ich. Auch wenn es ja keinen Sinn macht, weil es ja Bang heißt und nicht Bang oder sowas. Dann
wäre Bong.
Ein Wortwitz, ja, oder von mir aus auch das. Oder auch Pang, das weiß man nie so genau manchmal, aber...
Ich dachte, es heißt Bong, aber er möchte es Bang ausgesprochen haben.
Wie auch immer. Und ich sag mal so, wenn Nick Hein das macht, was er in seinen letzten Kämpfen gemacht hat, nämlich einfach Boxen mit ihm, das könnte gefährlich werden. Weil, jetzt bin ich selbst schon verwirrt, Bang hat auf jeden Fall mehr K.O.-Power als Nick Hein, das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Und das wäre ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich. Und da wäre ich halt mal gespannt, ob Nick Hein es mal schafft, seinen Judo-Hintergrund mal wieder einzusetzen, ein bisschen mehr, was er in der UFC irgendwie noch nie so groß gemacht hat. Ich glaube, gegen Drew Dober hat er ihn, glaube ich, eine Runde mal zu Boden genommen. Aber größtenteils hat er sich ja im Stand bisher ausgetragen. Macht sich da ja auch gar nicht schlecht. Ich meine, seine letzten beiden Gegner hat er ziemlich gut outboxed, ohne da große Probleme zu haben. Deshalb bin ich mal gespannt, ob er vielleicht mal den Kampf zu Boden verlegt, ob er vielleicht einen Finish schafft. Wäre natürlich für ihn, glaube ich, sehr schön auch. Und natürlich der große X-Faktor ist halt schon, wie Nick Hein aus dieser doch scheinbar recht schweren Verletzung zurückkommt. Ich meine, Bandscheibenvorfall irgendwie in der Halswirbelsäule, es klang irgendwie sehr schlimm Anfang. Er hat halt fast schon
gesagt, ja gut, dass aber das klingt schlimm, aber ich habe schon öfter gehört, dass das relativ leicht, in Anführungsstrichen, okay, von guten Leuten zu behandeln ist.
Ja gut, also das ist halt so der X-Faktor, da muss man halt mal gucken, aber nehmen wir einfach mal an, dass er fit ist, weil ne, er hat es durch das Trainingscamp geschafft.
Warum sollte er lügen?
Genau, MMA-Kämpfer sind immer fit, deshalb sollte das natürlich sein. Ich glaube, wenn er da fit ist, dann sollte er eigentlich, außer wenn er halt in einen Schwinger reinläuft, ganz unglücklich, dann sollte er eigentlich den Kampf klar dominieren können. Outstriken kann er vermutlich auch, aber ich würde es vielleicht eher nicht empfehlen und ich denke mal, dass er sich dann doch auf seine Wurzeln ein bisschen besinnt und ihn auch ein paar Mal zu Boden nimmt. Ob er ihn da tappen kann, weiß ich nicht. Ich habe auch von Nikain jetzt im Grappling dafür auch zu wenig gesehen, aber ich tippe auf jeden Fall auf Nikain.
Ich bin mir sicher, dass ich eine Grappling-Session mit dir und Nikain organisieren kann, wenn du das willst. Ich bin schon mal aus sowas rausgekommen.
Nein, danke.
Gerade so, aber ich bin rausgekommen. Also nicht aus einem Grappling, aus einer Grappling-Session per se, in der er mit mir gegrappelt hat, aber aus dem Angebot an sich.
Aber gut. Kurze Sache, Jonas, ja, wir haben Nikain damals zusammen live gesehen, das war Respect FC 4. Der Main Event war ja Björn Spieleberg gegen Andreas Aniotakis.
Oh Gott.
Genau, das war ja auch dieser tolle Kampf, wo der Gegner von Nikain sich immer absichtlich die Seile halt fallen lassen, als Nikain Takedowns gezeigt hat.
Kamil Lipski hieß der Gegner von Nikain.
Ja, ich wollte ihn jetzt nicht persönlich beschämen, aber danke, dass du das nochmal gemacht hast.
Warum auch nicht? Ich meine, warum solltest du nicht beschämen? Das war ein Mixed Martial Arts Kampf.
Gut, Prelims.
Ja, bitte. Yessin Ayari gegen Judo Jim Warhead ist, glaube ich, der Opener der Prelims, Jonas. Und du hast dich damit schon befasst.
Ah, sicher doch.
Wurde gerade gar nicht mitgekriegt, dass Yessin Ayari eigentlich gegen Emil Weber
Miek. Ich habe mal wieder vieles nicht mitgekriegt.
Ich wusste, dass Miek auf der Card kämpft. Ich wusste nicht, dass er gegen Ayari kämpfen sollte.
Und er ist auch seit einem Monat nicht mehr auf der Card. Aber das ist
ja
geil.
Ja, aber ich wusste, dass er auf die Karte gesetzt wurde. Das wusste ich. Das habe ich mitbekommen.
Gut. Soll ich mal anfangen mit dem Kampf vielleicht einfach?
Bitte.
Also, ich bin gespannt, weil Jim Wallhead, wir haben es ja eben schon mal gesagt, ein wirklicher Veteran, der, wobei bei dem man auch nicht glaubt, dass er erst 32 ist. Also das ist schon mit allen Wassern gewaschen, ewig aktiv schon. Ich erinnere mich noch, damals immer Bellator gesehen zu haben, wo irgendwie die Matchmaker damals, glaube ich, sehr fies zu ihm waren und dachten, hey, dieser Typ hat den Nickname Judo Jim, lass ihn mal gegen, oh Gott, wie hieß er nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Les Brown.
Nein. gegen Rick Horn haben sie ihn gestellt. Er sagt, hier, siehst du,
ach ja, Rick Horn, genau,
was stimmt. Was echtes Judo ist, was auch irgendwie sehr fies war irgendwie.
Hat sie besser gegen Carol Parisian gestellt.
Ja. Nee, aber der da durchaus solide ist halt viel
in der europäischen Szene. Ja gut, Jonas, man muss dazu sagen, er hatte vorher einen Sieg gegen den Solid Killer Jay Mills in Wales.
Das,
also
sollte man nicht unter Tisch kehren, das ist richtig. Jim Waller ist natürlich auch dafür bekannt, dass er sehr viele Kämpfe im Laufe der Karriere schon hatte gegen alle möglichen Arten von Gegnern. Also den kann man, glaube ich, mit nichts mehr groß überraschen. Hat auch einige Siege durchaus per K.O. oder TKO, also er ist jetzt kein reiner Grappler oder sowas in der Art, also deshalb, ich halte das schon für eine wirklich nicht einfache Aufgabe, weil er ist halt schwierig, ich glaube, Ayari wird ihm wenig überraschen können und Wallhead hat alles schon mal gesehen und ist jetzt natürlich kein Top-Kämpfer, irgendwie Top 20 oder sowas in der Art, aber er ist, glaube ich, echt schon ein harter Test und da siehst du halt wieder im Welterweight, gibt es halt keine einfachen Kämpfe. Ja, selbst bei deinem Debüt, selbst wenn du sagst, hey, es ist Deutschland, wäre vielleicht schön, wenn dann, ich meine, Emil Maberweek war jetzt auch kein Aufbaukampf oder sowas in der Art. Das war auch eine harte Aufgabe. Von daher ist schon schwierig. Und Ayari kommt jetzt halt mit einem gewissen Hype durchaus in die UFC, hat ja einige Kämpfe zuletzt auch gewonnen gegen, hat er nicht zuletzt, glaube ich, einen UFC-Veteranen besiegt, ich bin mir gerade gar nicht so sicher.
Mikel der Kampf.
Genau, Mikel Lebu. Hat zuletzt besiegt. Hat jetzt 6 Siege am Stück und seine Niederlagen sind jetzt auch gegen Leute, die man durchaus kennt. Ja, so Ruben Crawford, der könnte einem durchaus mal was sagen, ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Abus Magomedov, auch in der deutschen Szene ziemlich erfolgreich. Von daher hat da sich in der europäischen Szene auf jeden Fall einen guten Rekord aufgebaut. Ich finde es halt immer noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es macht halt schon noch einen Unterschied, ob du jetzt bei GMC kämpfst. Oder bei in der UFC.
Ja, nee, UFC, macht keinen Unterschied. Es läuft beides bei Run Fighting.
Alles viel Respekt dafür, was die da auf die Beine stellen. Aber es ist halt schon mal noch ein anderes Niveau. Deshalb habe ich habe durchaus so gewisse Bedenken. Auch halt dadurch, dass er sich halt jetzt kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen muss. Also ich finde, es ist schon ein richtig harter Kampf und schwierig. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich beim Serientäter getippt habe. Ich glaube, ich habe auf Warhead sogar getippt. Ich müsste jetzt nachgucken. Oder bei Over Under. Aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine harte Aufgabe.
Ja, ich habe bei Over Under auf Jim Warhead getippt. Ich sage ja nicht mal, wie gesagt, dass Jessen ja kein großes Talent ist. Ich glaube auch, dass Jessen ja Jahre weiterhin eine gute UFC-Karriere starten wird. Es ist halt einfach ein erster schwerer Test und es ist ein unangenehmer Gegner. Auch wenn Wallet sehr viele Niederlagen hat, gegen wirklich auch gegen andere talentierte Kämpfer, aber auch gegen Kämpfer, die er wahrscheinlich nicht verlieren sollte. Gleichzeitig hat er aber auch einen Sieg über Matt Veach. Und ich meine, über Matt Veach haben schon sehr viele andere Leute sich
teilgenommen. Es war klar.
Und er hat auch solche Siege über Joey Villasenor oder Frank Trick.
Mehrere Siege
also, über Joey Villasenor. Und Che Mills. Ja, also klar, er hat zwar noch nicht einen einzigen Sieg über einen deutschen Kämpfer gehabt, der hat gegen Dennis Lieber verloren und gegen einen gewissen Peter Angara. Deswegen ist er natürlich ein großer Vorteil für Yesen Ayari. Ja, er könnte hier 3-0 machen für Deutschland. Das wäre auch natürlich sehr schön. Ich würde mich sehr freuen für Ayari, wenn er gewinnt. Absolut. Ich bin würde voll auf ihn abfahren. Ich würde sagen, ich bin pro Ayari hier bei dem Kampf. Trotzdem bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig und habe auf Roller getippt. Wirklich einen Ansatz habe ich dafür nicht, außer dass ich sage, der Kampf, wieder, dann ist er kurzfristig eingesprungen und es ist ein unangenehmer erster Kampfgegner, erfahrener Veteran. Ayari ist gerade mal 24. Wenn sie, ich glaube, er hat eine gute Zukunft in der UFC. Es ist eine der schwierigsten Divisions, die man sich vorstellen kann. Er ist ein Welterweight. Deswegen werden wir sehen, was er machen wird. Ich hoffe, es wird ein Awareness-Kampf trotzdem.
Das hoffen wir alle.
Und ich sehe jetzt auch, die Wettquoten sind jetzt raus. Jetzt kann ich mich daran natürlich entlanghangeln.
Ja,
Jim Wallhead ist knapper Favorit, aber es ist fast Even Money eigentlich. Also von daher.
Und
ich denke, das spiegelt schon sehr gut wider. Das ist auf jeden Fall ein Kampf auf Augenhöhe.
Und natürlich Ayari trainiert mit Yaris Danio und deswegen ist er auf alles vorbereitet. Aber
mit wem trainiert denn Judo Jim Wallhead? Er trainiert beim vielleicht zweitberühmtesten englischen Camp nach Wolf Slayer. Er trainiert bei Team Roughhouse. Mit so illustren Leuten wie Paul Daly, Dan Hardy, Andre Winner und Nick Oshipchak, UFC-Veteran, ja. Ja, ich habe es gerade schon gesagt und ihr natürlich auch. Judo Jim Wallhead, den kennen die Hardcores, die kennen der europäischen Szene. Der hat schon alles gesehen, viele Gewichtsklassen durchlebt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine heftige Herausforderung für Yassin Ayari, genauso wie das Emil Meek gewesen wäre, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Aber es ist zumindest mal die Möglichkeit, sich so ein, was heißt, einen kleinen Namen zu erarbeiten. Er ist dann halt auf jeden Fall, sollte er gewinnen, was ich glaube und hoffe und denke natürlich, weil ich niemals gegen einen Deutschen tippen werde in Deutschland, die Chance, halt so bei den Hardcores oder so auf der MMA-Twitter-Sphäre dann halt der Typ zu sein, der Judo Jim Wallhead in seinem ersten UFC-Kampf besiegt hat. Ich meine, Judo Jim hat schon viel gesehen und er hat jetzt aber auch sein UFC-Debüt und ich glaube, dass Yassin Ayari, diese Short-Notice-Geschichte, hat ja zumindest noch den Vorteil, dass er sich trotzdem noch einigermaßen so, ich glaube, 3-4 Wochen darauf vorbereiten konnte auf den Kampf. Jetzt nicht so gewesen, wie das bei Alan Omer letztes Jahr war, dass Arnold Allen eingesprungen ist, glaube ich, eine Woche vor dem Kampf oder sowas. Das war dann natürlich eine ganz andere Sache. Und ich hoffe, dass es dann halt anders läuft hier für Yassin Ayari. Und ich glaube, dass er hier, oder hoffe, dass er Judo Jim Wallhead hier eine Decision abbringt und ja, dass beide Kämpfer UFC-Debüt feiern. Ja, ich hoffe, dass das gut ist für Ayari, falls er Octagon-Jitters haben sollte. Das weiß man ja nie. Aber gut. Ja, gut. Das soweit meine Einschätzung. Ja, dann machen wir weiter mit Peter Sobotta gegen Niklas Stalby.
Wollen wir über die Nationalität von Peter Sobotta spekulieren?
Dana. Oh, kannst du bitte Peter Sobotta auf Haile Selassie ansprechen?
Bitte was?
Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Ich auch
nicht. Wirklich
nicht? Bitte.
Ich meine, er tritt ja jetzt für Jamaika, damit kann er ein Rastafari hier sein. Und die Rastafari huldigen ja Haile Selassie, den ersten aus Äthiopien, als den Messias. Wisst ihr nicht?
Nein.
Rastafari interessiert mich auch null.
Das schockiert mich gerade. Also es ist ein bisschen überraschend. Er ist, für die ist Haile Selassie der Messias. Und der war halt der,
ich kenne nur Haile Gebrselassie.
Der Kaiser von Äthiopien, lange Zeit gewesen. Bis, glaube ich, in den 70ern dann ist er gestorben. Und der war halt der Messias. Und Haile Selassie war halt Teil der äthiopischen orthodoxen Kirche.
Jetzt haben wir hier mal wieder was gelernt.
Ja, das ist aber...
Das sind so Sachen, die erfährt man nur bei Schlagkraft. Nein, ich werde ihn nicht dazu fragen.
Gut, Frage nach dem Besten. Du kannst ihn auf Jamaika ansprechen, ob er mit Kofi Kingstons alter Theme rauskommen wird.
Also er kommt immer schon mit so Bob Marley und solcher Reggae-Musik raus, scheinbar. Es war mir jetzt auch nicht spontan im Kopf, aber es ist scheinbar so. Deshalb war er im Herzen immer schon Jamaikaner, scheinbar. Und die Wettquoten, wurde, glaube ich, hier gerade gefragt, der Kampf ist komplett ausgeglichen. Also wirklich komplett. Peter Sobotta ist bei 2-3 Buchen knapper Favorit, bei den meisten ist es wirklich so 1,90 zu 1,90, sowas um den Dreh.
Also, Herr Bauer, da kannst du doch fragen.
Ja, also es ist halt auch ein klassischer Styles-Clash hier, ja, Grappler gegen Striker im Prinzip. Sobotta wird sicherlich versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen, ist da auch ein guter Grappler, wunderbar natürlich, gerade mit seinem Rear-Naked Choke, den er irgendwie, ich glaube, 7 Kämpfe damit gewonnen hat, davon 5 am Stück, als er, bevor er in die UFC zurückgekommen ist, also das ist auf jeden Fall so seine Spezialität. Dalby hat auch so eine ganz komische Bilanz irgendwie von einem Sieg per Decision, einer Niederlage per Decision und einem Draw per Decision, also auch per Decision quasi. Ist vor allem als Striker bekannt und hat in der europäischen Szene ziemlich abgeräumt eigentlich, auch wieder einen Cage Warriors Titel gewonnen, wie so einige Leute auf dieser Karte hier. Und das ist schwierig, also auf dem Papier, ich sehe hier auch niemanden, der jetzt einen klaren Vorteil hat, weil Peter Sobotta ist im Stand sicherlich verbessert. Im Laufe der Zeit, er ist jemand, der hart im Nehmen ist, das hast du ja auch in seinem ersten UFC-Run schon gesehen, wo er immer dieses Problem hatte, dass er Leute einfach nicht zu Boden kriegte, damals mit Amir Sadollah und ich weiß gar nicht, wer die anderen Leute waren, aber er hat halt immer das Problem, dass er halt im Stand ja verprügelt wurde im Prinzip oder halt zumindest nicht so gut war wie sein Gegner und halt die Takedown sich holen konnte. Das könnte sich hier auf jeden Fall wiederholen, das ist durchaus eine Chance. Was man sehen kann, Peter Sobotta ist hart im Nehmen, solange er eben nicht von Kyle Noak mit einem Frontkick brutal ausgenockt wird zum Körper. Und er hat sich auf jeden Fall verbessert, er ist, glaube ich, auch deutlich selbstbewusster geworden. Also ich kann es mir, glaube ich, auch sparen, ihn nach den Wettquoten zu fragen, jetzt die nächste Woche. Das wird ihn, glaube ich, nicht interessieren alles.
Ich gehe davon aus, dass es ihm scheißegal ist.
Ich gehe auch stark davon aus, ja.
Das bin ich aber auch schon ausgegangen, bevor du ihn gefragt hast.
Ja, du weißt die Sachen ja meistens vor mir schon.
Ja,
Und deshalb ist es schwierig. Es ist für mich wirklich auch ein Coinflip, weil ich sage, ja, wenn Sobotta die Takedown schafft, dann wird er vermutlich gewinnen. Wenn nicht, dann wird er vermutlich verlieren. Also schwierig. Es ist einfach ein richtig enger Kampf. Ich würde ihn am Ende vielleicht knapp vorne sehen, sagen, vermutlich gewinnt er dann per Decision oder vielleicht holt er sich auch eine Submission, aber es ist wirklich ein richtig enger Kampf. Auf dem Papier auf jeden Fall.
Ach ja. Niklas Dalby ist dänische MMA-Hoffnung, der erste dänische Kämpfer, den Dänen auch als dänischen Kämpfer anerkennen.
Dänisch Dynamite?
Nachdem ich mich mal mit einem dänischen MMA-Reporter über dänische MMA-Kämpfer ausgetauscht habe und der gesagt hat, dass Martin Kempman in Dänemark nicht als Däne, sondern eher als Amerikaner gesehen wird. Lustigerweise, was natürlich zu unserer Diskussion passt, welche Nationalität Peter Sobotta denn hat. Ja, wie schon gesagt, Peter Sobotta ist der klassische Grappler, der versucht wird, den Kampf zu Boden zu nehmen, und ich hoffe, dass es ihm auch gelingt in diesem Kampf. Wenn er ihn zu Boden kriegt, ist er nicht mehr abzuschütteln. Er ist wirklich ein hervorragender Grappler, der auch durchaus sehr gutes UFC-Niveau da hat. Nur halt das Problem ist halt das Striking, obwohl er auch eigentlich vom Taekwondo herkommt. Da hat ihm schon Kyle Noak sowie Amir Sadollah die Grenzen aufgezeigt. Hat immer wieder Verletzungspech Peter Sobotta. Und ich hoffe, dass nach dem Sieg gegen Niklas Dalby, weil ich hoffe, dass er den Kampf zu Boden kriegt und hier vielleicht einen Rear-Naked Choke Finish kriegt, dass er dann antritt gegen Sergio Moraes, den Kampf, den er endlich bekommen wird, den wir seit Jahren fordern. Und das ist so mein Wunsch, meine Hoffnung.
Müsstest du bei diesem Kampf, wenn du den Kampf live schaust, gerade in Amerika auch ein Dänisch essen?
Ich werde ihn nicht in Amerika live schauen, weil ich nicht wegen Peter Sobotta um 11 Uhr morgens irgendwie alles stehen und liegen lasse. Ich glaube, was um 11 Uhr morgens ist. Moment, wann fängt die Show an? 21 Uhr, ne?
Nee, Moment. Ach. Die Prelims fangen um 5 an oder irgendwie sowas.
Ja, nein, halb 6, glaube ich. Die Maincard fängt um...
Ja, aber der ist ja nicht auf der Maincard.
Ja, nein, dann fängt der Kampf um 8 an, sage ich mal. Dann wäre es 11 Uhr morgens. Nee, werde ich wahrscheinlich nicht live gucken.
Das wäre doch so gut. Du läufst zum Frühstück.
Nein.
Dänisch und dann wunderbaren dänischen Kampf anschauen.
Sehr, sehr wichtig. Jojo, sag doch einfach bitte, dass du es machst,
damit wir weitermachen. Nein, nicht aus Prinzip mache ich es nicht. Ja. Jonas, Tyler Lapillus, ist der eigentlich ein Team Schlagkraft? Ich wollte ihn auf jeden Fall drin haben.
Das müsste ich jetzt nachgucken.
Kannst du bitte alle asiatischen Reporter nach Tyler Lapillus fragen?
Ich werde in der Press alle nach Taeyong Bang natürlich fragen erstmal und dann nach Tyler Lapillus, klar.
Natürlich. Gerade die ganzen Japaner fragst du, ob sie Koreaner sind?
Das kommt bestimmt gut an. Super.
Kann man immer machen. Auf Koreanisch aber.
das kriege ich auch nicht mehr so wirklich hin. Nee.
Tyler Lapillus ist in Team Schlagkraft und ist sein erster Kampf für Team Schlagkraft.
Ja, wunderbar. Nee, also
würde ihn auch direkt gewinnen.
Das ist ja auch durchaus verständlich, weil er uns damals in Berlin Cage Side ja sehr beeindruckt hat mit seinem wunderbaren Striking. Sehr wunderschönen Knockout-Sieg über Ulkazaki war es, glaube ich, ne?
Ja, per Neckcrank.
Hat er ihn mit Neckcrank besiegt? Was? Jetzt bin ich gerade vollkommen verwirrt. Hätte ihn doch ausgenockt, oder nicht?
Bei Wikipedia steht Neckcrank.
Jetzt bin ich gerade irritiert.
Ah, hier steht TKO Punches.
Ja, ja.
Ulkazaki steht. Nee, ich war im falschen Artikel.
Ich glaube, der.
Nee, André Öster hat
gegen. Genau, weil die haben ja beide Ulkazaki besiegt.
Ja.
Ja, und das ist halt auch wieder so ein typisches Duell eigentlich, Striker gegen Grappler vor allem. Leandro Issa hat da durchaus Potenzial gezeigt in letzter Zeit, ist ein guter Grappler auf jeden Fall. Man weiß halt nicht, wie weit er damit kommt. Ringen ist halt auch mal so eine Sache. Und mir hat halt Tyler Lapillus wirklich zuletzt sehr gut gefallen mit seinen wunderbaren auch Kombinationen, seinem schönen Striking, sehr vielseitig auch. Und deshalb glaube ich auch, dass er es schafft, den Kampf im Stand zu halten und ihn dann entweder per Decision zu besiegen oder vielleicht sogar auszunocken.
Ja, ich denke das auch. Tyler Lapillus ist auf jeden Fall im Bantamweight auch physisch eine absolute Erscheinung. Er ist sehr athletisch, er ist sehr breit gebaut und er bringt vieles mit. Und ich denke auch, dass er hier einen Finish holt.
Und apropos breit gebaut, es ist Zeit, behaupte ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, ist mir auch egal. Mein Mountain, ja, ist dann.
Ich wollte eigentlich was zu Tyler Lapillus noch sagen, aber. Meinetwegen. Ich meine, wer sich nach einem Jean-Claude Van Damme-Film benennt, gerade wo Jean-Claude Van Damme eine Doppelrolle spielt, der kann einfach nicht verlieren in so einem Kampf. Ich sage, Tyler Lapillus gewinnt, indem er einen Spagat am Boden macht und den Gegner damit so beeindruckt, dass der umfällt.
Achso, ich dachte, er macht einen Spagat, wird dann getreten und dann wird der Gegner disqualifiziert oder sowas in der Art.
Das wäre intelligent gewesen, darauf bin ich nicht gekommen.
Gut, ja, ist Daniel gegen Christian Colombo, die schweren Jungs hier, das wird großartig, natürlich das Octagon wird beben. Ich bin ja ist Daniel Fan seit der ersten Stunde, seit Wutke und ich ihn in dieser Lagerhalle gesehen haben, nach diesem Überfall einer Rockerbande, die da ein Mitglied einer anderen Rockerbande abstechen wollten oder irgendwie sowas, wo auf einmal alles voller Polizei war und es war sehr beklemmend alles. Und dann kommt halt dieser Typ raus zu Du hast von Rammstein, glaube ich, auch noch, was halt auch perfekt ist. Sieht aus wie ja ein Powerlifter, was er ja auch früher war. Und besiegt seinen Gegner innerhalb von 10 Sekunden mit einem Slam, wo er ihn vorher noch abbremst und nochmal über seinen Kopf hochhebt. Und es war halt, das ist immer noch das beste Debüt, was man sich vorstellen kann. Es hat für mich auf jeden Fall einen absolut bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit Woodley irgendwie nicht so sehr scheinbar. Ich weiß auch nicht.
Ich fand das sehr beeindruckend, aber
es hat halt nicht so für dein ganzes Leben lang geprägt wie mich irgendwie, habe ich das Gefühl.
Nee.
Das meine ich damit nur. Und ich habe seitdem halt seine Karriere einfach verfolgt, was oft auch schwierig war, weil er halt große Probleme hatte, Kämpfe zu bekommen. Er hat ja auch dann bei Desert Force gekämpft, irgendwie
in Jordanien
oder irgendwie sowas, genau. Ich glaube, in Schweden hat er zuletzt einmal gekämpft oder so. Es war, glaube ich, sehr schwierig für ihn, Kämpfe zu kriegen, ja genau, in der europäischen Szene auch. Und dann kam halt die UFC-Verpflichtung, ich habe mich sehr gefreut, er war unbesiegt. Du hast halt schon gesehen, er hat halt diese unfassbare Masse einfach, er ist ein solider Boxer auf jeden Fall, hat Power. Was ja auch schön ist, er hat mehrere Finishes auch in der dritten Runde, oder ja doch zwei, nee, ein Finish in der dritten Runde, okay, eins in der zweiten Runde. Also ist auch jemand, der durchaus seine Power noch behält, der auch die Gegner natürlich überrennen kann mit seiner reinen Physis, aber auch durchaus später im Kampf noch gefährlich sein kann. Er ist jemand, der ganz gut ist so im Dirty Boxing, so in den Clinch gehen, dich ein bisschen verprügeln mit Uppercut, solche Geschichten. Hat ordentliches Ringen als jemand, der eigentlich keinen Ringerhintergrund hat unbedingt, aber halt einfach durch seine Masse kann er halt Leute auch durchaus zu Boden nehmen und on top verprügeln. Ist natürlich jetzt nicht der Kämpfer mit der meisten Finesse oder sowas. Er hat halt
filigran ist er ja, nicht.
Genau, filigran ist er halt nicht. Er kommt halt viel auch durch seine Füße, durch seine Masse, durch seine Kraft. Aber ich meine, es ist Heavyweight. Ja, das gehört da ja auch zum guten Ton eigentlich. Ja, aber halt beim UFC-Debüt, es hätte schlechter, glaube ich, echt nicht laufen können. Ich meine, er hat gegen Daniel Omeljantschuk gekämpft, der halt ganz solide ist. Also ich glaube, Omeljantschuk ist jemand, den man fast schon underrated teilweise so ein bisschen, der auch durchaus sich schon seit einer gewissen Zeit in der UFC hält, auch jetzt 4 UFC-Siege hat insgesamt, also jetzt auch kein kompletter Auswechselkandidat, der durchaus solide ist. Und da hast du halt schon gemerkt, in den UFC-Kämpfen ist halt nur was anderes. Da ist Daniel halt mit seiner Physis nicht unbedingt durchgekommen, hat sich da ziemlich schwer getan. um fair zu sein, beide haben sich schwer getan. Das war halt so ein typischer Heavyweight-Kampf. Es wurde sehr viel hart eingeatmet und wieder ausgeatmet. Es wurde viel im Clinch gekämpft. Es gab viel, ja, es war halt viel Masse im Käfig und es war nicht immer ansehnlich, aber gut. Und was dann auch noch passiert ist, Omelianchuk hat mehrere Fouls auch begangen durchaus. Und es gab halt dann diese absurde Szene, dass er ihn einen Uppercut oder sowas auf die 12 verpasst hat oder irgendeinen Schlag, der so ganz komisch tief gelandet ist. Und Daniel konnte halt nicht mehr weiterkämpfen und da es in der dritten Runde war, ging es halt zu den Punkten und da war halt Omelianchuk zu dem Zeitpunkt vorne. Sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht. Also es lief auch davor schon nicht gut für ihn. Für Daniel hat ja auch gesagt, dass er irgendwie verletzt war und solche Geschichten, was halt...
Die erste Runde ging ja noch, ne?
Ja, aber also die erste Runde ging noch, das stimmt. Dann hat er halt irgendwie abgebaut, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es lief halt in jeder Hinsicht eigentlich schlimm. Vor allem natürlich auch diese tollen Szenen, wie er am Boden liegt und große Schmerzen hat, weil er tief getroffen wurde und die Fans ihn natürlich dafür ausbuhen, dass er nicht weiterkämpft. Also MMA-Fans können schon sehr undankbar sein. Das war in jeder Hinsicht, glaube ich, ein relativ furchtbares Debüt für ihn. Und jetzt ist halt die Frage, wie er sich zurückmelden kann. Und es wird halt spannend, weil er kämpft halt gegen jemanden mit Christian Colombo, der auch ein schwerer Junge ist auf jeden Fall. Ja, irgendwie 265 Pfund laut Sherdog, 195 cm groß, also auch ein ziemlicher Riese, der dafür bekannt ist, dass er vielleicht die zwei bekanntesten deutschen Heavyweights außer Daniel besiegt hat, nämlich Andreas Kariotakis.
Kariotakis
und Björn Schmiede.
Kannst du bitte interviewen, Andreas Kariotakis,
dass er available ist in irgendeiner Art? Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich kann es versuchen, ja. Und Björn Schmiede, wie auch immer Wutkin eben genannt hat, Schmiedebach, genau. Also er hat die zwei hintereinander besiegt und es wäre natürlich schon irgendwie so ein lustiges Gimmick, wenn er jetzt alle deutschen Heavyweights besiegt und sich dann irgendwie umbenennt in Germany Hunter oder irgendwie so ganz einfache
Nicknames. Der Adam Hunter.
Ja, genau, das vielleicht auch. Und ja, hat halt eine Niederlage gegen Victor Pesta, ein Rear Naked Choke, Runde 2 laut Sherlock, Minute 0:0:0, also das war auch ein sehr schnelles
Das ging schnell.
Und natürlich
vielleicht war er in der Ecke von ihm.
Natürlich auch sehr wichtig, er hat eine Niederlage in der Amateurkarriere per North South Choke. Möchtet ihr tippen gegen wen, falls ihr es noch nicht wisst? Ich glaube, wir haben es sogar schon besprochen, aber ist egal. Fucking Latifi, was auch immer großartig ist. Und ja, also auch da ist es schwierig, sich ein Urteil zu erlauben. Er hat halt sicherlich schon mal zwei ziemlich gute deutsche Heavyweights besiegt und viel mehr weiß man einfach über ihn nicht. Und deshalb, ich muss natürlich auf Yaris Daniel tippen, weil er ist halt mein Lieblings-Heavyweight, mein Maskottchen irgendwie seit vielleicht 5, 6 Jahren oder sowas, den ich großartig finde. Und es ist auch von den Wettquoten, er ist leichter Favorit, aber wirklich nur ganz knapp. Ist auch wieder fast ausgeglichen. Und ja, auch da glaube ich ein Duell durchaus auf Augenhöhe und man kann gespannt sein.
Ja, ich mach's kurz, ich tippe auf deinen Mountain, Yaris Daniel, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, ich musste auch an die ganzen Fouls denken im Omelianchuk-Kampf und habe dabei gerade ein Video gesehen, wie Mitchell Weiser heute aus kurzer Distanz volles Rohr in die Eier geschossen wurde. Das fand ich sehr witzig in dem Zusammenhang. Wutke.
Ich habe mich gerade über die ehemalige ITTV-Serie Conambo informiert.
Ich wusste es, ich hätte schwören können, dass das passiert.
Ich hab da andere Assoziationen, muss ich ja sagen, ja.
Ich denke, der Hauptstadt von Sri Lanka.
Genau, ich denke natürlich an die Hauptstadt von Sri Lanka, die ich Umaha, glaube ich, auch mal besucht hätte. Das wäre auch sehr schön gewesen, natürlich. Naja.
Haben wir sonst okay, also, es ist nicht die Hauptstadt von Sri Lanka.
Oder eine wichtige Stadt.
Die größte Stadt von
Sri Lanka. Ja, genau. Die de facto Hauptstadt laut Wikipedia.
Was ist denn die Hauptstadt von Sri Lanka? Jetzt schauen wir kurz nach. Das sehen wir jetzt gerade. Wir haben einen geopolitischen Auftrag. Capital ist, oh Gott!
das gönne ich dir.
Sri Yawa Reputa Kotte.
Kannst du mich nochmal von vorne anfangen? Ich habe gerade nichts gehört.
Sri Yarawanpen. Gott. Sri Yarawaden Pedrura Kotte.
Ja, sehr gut. Dankeschön.
Ach du Scheiße. Da kommt noch solche Namen. Und die, der Titel für den Bürgermeister ist Red.
Ja, finde ich großartig. Aber nicht so lustig.
Ja, finde ich großartig.
Dafür, dass das der Episodentitel ist. So.
Was kriegt?
Ich habe es in den Chat gepostet. Da kannst du es dir angucken. So, willst du was zum Kampf sagen, bitte?
Das ist dann gewinnt hoffentlich per Knockout, weil ich möchte, dass der Kampf 3 Runden geht und ich möchte, dass Jonas endlich mal einen Hype-Kämpfer hat, der auch mal wirklich erfolgreich ist. Er hat sich das irgendwann nach langer Zeit auch mal verdient.
Und wenn wir bei Geografie sind, es gibt auch eine Stadt in Sri Lanka, die ich mir selbst kannte, ist Name Candy, geschrieben mit K-A-N-D-Y, so wie die Cyborg-Userin. Schöne Grüße an dieser Stelle natürlich.
Oder wie viele Pornogaschlecken?
Das wollte ich jetzt, den Vergleich wollte ich jetzt nicht ziehen, aber gut.
Ach. Es war
Content ist. Ja, wie auch immer.
Scott Eskim, unser Lieblingskreuzritter gegen Jack Hermansson.
Den Sohn des Hermanns.
Ja. Ja? Ja. Vielen Dank. Gut, dass du das dazu sagst.
Das ist großartig. Sein Nickname ist der Joker, was dann wieder sehr langweilig ist. Und er kämpft gegen den
Kreuzritter. Wie sollte er denn sein?
Was?
Wie sollte der Nickname denn sein?
Sollte es ganz klar machen, sollte ich einfach Son of Herman nennen.
Ed Herman?
Ja, das wäre sogar viel. Vielleicht ist er ja der Sohn von Ed Herman. Kannst du das nachweisen?
Ist nicht jetzt? Die Frage ist, will ich das?
Jack Herman, Hermanns Sohn, kämpfte zuletzt auch bei der Venator FC 3 Card bei Hades Gemik. Er gewann dort einen polnischen Kämpfer, den ich nicht aussprechen werde. Er hat auch einen Sieg über Carlos fucking Vermola. Und alleine das
Zitat
ist
Rutger, den wohl besten Kämpfer im MMA, Schlagkraftausgabe
1. Einer der interessantesten und stärksten Kämpfer Tschechiens. Und ich meine, über Böhmen haben wir heute schon häufiger gesprochen.
Ja.
Ich glaube, der letzte Venator FC 3 Veteran, der in der UFC kämpfte, hat sein UFC-Debüt gewonnen. Das war Marvin Vettori. Und ich glaube, das ist eigentlich ein langsames, gutes Zeichen dafür. Ich hoffe, das bedeutet auch, dass Ramon Tirisogo wieder zurück in die
UFC kommt. Ich dachte Mayhem Miller.
Ja, und Luke Barnett. Die könnten alle dann zurückkommen. Jace Miller hat verloren. Bei der Tor, das ist wichtig. Aber ja, Scott Eskam ist natürlich ein beliebter Kämpfer hier, weil er irgendwie ganze 10-jährige Kinder in Kreuzritter-Outfits in die UFC-Hallen schleppen kann. Obwohl das in Deutschland verboten ist, deswegen, ich weiß gar nicht, wie das geklappt hat, aber Scott Eskam hat diese Macht. Ich meine, wenn man im Orden der Kreuzritter ist, dann hast du auch bestimmt Vorteile, gerade in Berlin. Und ich werde mal sehen, ob er es auch in Hamburg schaffen wird. Es würde mich sehr freuen für seine Fans. Ich glaube, bei Jojo kamen ja gerade die Scott Eskam-Fans richtig gut an, gerade in Hotels.
Ja, im Hotel, als sie ihre Aftershow-Party bei mir im Hotel gemacht haben, in der Lobby.
Bei dir im Zimmer hoffentlich auch noch. Später.
Nein. Ich bin ihnen aber auch immer begegnet. Bei allen Hotspots in Berlin waren die auch immer.
Haben Fotos. Bist du nicht am Brandenburger Tor begegnet? Oder
ja. Sehr, sehr schön.
Aber Jonas hat ja gestern noch den Vater von Jack Hermansson besucht und deswegen glaube ich auch
ganz klar.
Deswegen, nein, den anderen Hermann. Ich glaube, deswegen den wird die Stärke. Wird die Stärke von diesem Hermann in den Hermannsohn einziehen. Und er wird Scott Eskam niederschlagen, der danach sich auf ein Schwert werfen wird.
Ja, also es ist eine interessante Ansetzung auf jeden Fall. Zwei ziemlich gute Striker. Ich meine, Scott Eskam ist bekannt dafür, dass er oft nicht unbedingt gut aussieht und dann brutal gewinnt mit wunderschönen Knockouts und oft schwere Probleme hat davor. Hermansson ist scheinbar ein ziemlich guter Boxer. Könnte ein interessantes Duell im Striking werden. Auch hier, glaube ich, ziemlich ausgeglichen, wenn ich die Quoten jetzt nicht gerade eben geschlossen hätte. Scott Eskam ist Favorit, aber auch relativ eng, also auch das wieder, also was man hier schon erkennen kann, es sind nicht unbedingt die größten Namen, aber es sind schon viele sehr auf dem Papier sehr enge Duelle, das heißt, es könnten uns einige ziemlich enge und spannende Begegnungen erwarten. Also wir haben jetzt hier wenig irgendwie
auch Varus war Favorit.
Wir haben hier wenig Squash-Matches oder sowas in der anderen Karte, also es sollte eigentlich durchaus unterhaltsame Action hier geben.
Hervorragend, ich habe das Bild gefunden mit den Kreuzrittern vom Brandenburger Tor.
Sehr schön. Du hast ja auch ständig irgendwelche Bilder von mir und Wendell Silva auf deinem Foto, die man innerhalb von 10 Sekunden abrufen kannst, sobald sie jemand erwähnt, was ich immer sehr beunruhigend finde übrigens.
Ich finde die immer sehr schnell. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für mich. Ich poste es mal eben in den Facebook-Chat, weil da habe ich schneller, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie Scott Eskams Fans auf dem Pariser Platz posieren, was eine sehr schöne Alliteration ist. Während ich sage, dass Scott Eskam hier den Kampf gewinnen wird, durch einen spektakulären Knockout mit Hilfe seiner Kreuzritterfreunde. Gut, nächster Kampf. Rustam Habilov gegen Leandro Silva. Bitte.
Ja, das letzte. Wo ich gerade gesagt habe, nein, es kommen noch zwei. Ich habe ja eben gesagt, es gibt viele enge Ansetzungen. Das ist für mich dann doch eine relativ klare Sache, finde ich, hoffe ich, weil Rustam Habilov kam mal mit sehr großem Hype in die UFC.
Vor allen Dingen von dir.
Als der dagestanische Ausnahmekämpfer mit seinen wunderbaren Suplessen und so weiter und so fort.
Jonas.
Ja.
Musst du bei Rustam Habilov wegen seiner Suplessen auch immer an Yusup Sadulayev denken?
Nein, diese Assoziation habe ich nicht, weil ich nicht weiß, wer Yusup Sadulayev sein soll. Das existiert in meinem
Leben nicht. Soll ich dir Gift zeigen?
Nee, danke, ich brauche das nicht, ich komme schon ganz gut klar. Also Rustam Habilov, der König von, der Kapitän von Air Dagestan oder sowas, hat ja dieses wunderbare Ivan Drago Zitat noch irgendwie, ja, my job is to throw them, how they land is their business. Also er hat einen Gegner ausgenockt damit, dass er ihn halt auf den Nacken geschmissen hat. Den anderen hat er besiegt, weil er versucht hat, sich mit dem Arm abzuschützen und sich dann den Daumen ausgekugelt hat oder sowas. Also das ist schon eine wunderbare Serie damals gewesen. In letzter Zeit sah er dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Hatte ja auch irgendwie Visumsprobleme, konnte irgendwie eine Weile nicht kämpfen.
Sie haben, glaube ich, auch mal diese Story. Echt? Visum, nicht Visa?
Ja, er hat Visumsprobleme.
Das
er gab es da, glaube ich, auch mal diese Story, dass er
Visas.
Wie war das? Dass er irgendwie Ali Bagoitinov zwei Wochen vor seinem Titelkampf gegen Malchimos verkloppt hat oder irgendwie solche. Also gab es da also möglichen komischen Geschichten. Er hat in letzter Zeit nicht mehr so wirklich überzeugen können. Er hätte es, glaube ich, auch seine letzten zwei Kämpfe, meine ich, gewonnen, aber auch nicht mehr so wirklich nicht so überzeugend wie früher vielleicht. Deshalb bin ich mal gespannt, ob er hier wieder ein Statement setzen kann. Und dazu wäre halt ein Finish natürlich sehr schön, gerade mit einem Slam. Weil sein Gegner, Leandro Silva, ist ein guter Grappler sicherlich, aber da sollte er auch mit seiner großen Combat-Sambo-Erfahrung, sollte Habilov eigentlich auch da die Nase vorne haben. Und eigentlich sehe ich ihn überall überlegen und er sollte den Kampf eigentlich deutlich gewinnen, hoffentlich auch mit einem Finish.
Ja. Gut, willst du was dazu sagen? Ich sage Habilov logischerweise.
Ich sage auch Habilov, weil ich tippe nicht auf den Brasilianer in Deutschland.
Ich werde jetzt auch nicht mehr auf diese absurde Story zwischen Leandro Silva und Rudoba eingehen, aber ja, da gab es auch einige lustige Szenen damals.
Das ist Leandro Silva, ja. Ja, Martin Buschkamp, habe ich ja gerade schon gesagt, er wird seinen BJJ hier gegen Alex Enlund durchsetzen und entweder eine Decision oder eine Submission holen.
Das Problem ist ja für Buschkamp, dass er eine lange Pause hatte, nicht wahr, Jonas?
Korrekt. Ich habe ja sogar, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sein letzter Kampf war, einer seiner letzten Kämpfe damals gesehen, als er bei Cage Warriors sein Debüt, glaube ich, gefeiert hat. Da sah er auch ziemlich gut aus. Also er gilt ja als großes Talent, hat diesen sehr guten Grappling-Hintergrund, ist auch scheinbar, nach dem, was man sieht, zumindest so auf der europäischen Szene, ziemlich guter Ringer. Hat auch ein bisschen internationale Erfahrung schon sammeln können. Aber ja, seit Juni 2015 hat er halt nicht mehr gekämpft.
Seit dem Bachelor.
Daran wird es liegen. Hat, ich glaube, ein paar Grappling-Turniere und sowas mal. Das ist jetzt nicht so, als wäre er komplett out of action
gewesen. Aber du musst halt sagen, Alex Enlund, sein Gegner, hat einen Sieg gegen Artem Lobov. Ja,
jetzt nimm mir doch die Highlights nicht vorweg hier.
Doch, das ist mein Ziel, damit du endlich zum Schluss kommst.
Buschkamp hat lange Pause gehabt, ist immer noch ziemlich unerfahren. Es ist sein erster, sag ich mal, Kampf auf wirklich großer Bühne so. Und Alex Enlund ist jemand, der ist schon ein bisschen erfahrener, muss man sagen. Ja, er war ja Cage Warriors Featherweight Champion, ist damit quasi der legitime Nachfolger von Conor McGregor, wenn man es mal so sehen will. Er hat Artem Lobov besiegt, was natürlich ein ganz großer Sieg für ihn ist. Von daher, ich werde hier sogar auf Alex Enlund tippen. Er ist deutlich aktiver gewesen in letzter Zeit. Er hat mehr Erfahrung als er. Sind beides Grappler primär. Und ich habe halt große Probleme damit, auf Buschkamp zu tippen, irgendwie mit zwei oder anderthalb Wochen Notice nach über einem Jahr Pause. Also das ist schon eine echt harte Aufgabe für ihn. Drücken natürlich die Daumen, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass es schwierig wird. Von daher würde ich da auf Alex Enlund tippen.
Ja, wird gesagt, noch was dazu, oder?
Okay. Nein, ich hab doch, glaube ich, was du im Kampf schon gesagt, oder? Nee, habe ich gar nicht. Ich habe nur die Einladung für Jonas gemacht, Entschuldigung, okay, deswegen habe ich gedacht, ich habe auf Buschkamp getippt und ich bleibe auch auf Buschkamp.
Gut, dann haben wir noch Ashley Evans-Smith gegen Veronica Macedo, die keiner kennt.
Macedo aus Venezuela, da kann man Jonas' Vorschau sehr empfehlen, hat er sehr viel über den Kampf geschrieben. Ashley Evans-Smith hat ihren letzten Kampf ja völlig verdient und ohne Kontroverse gegen Marion Renault gewonnen.
Genau.
Daran erinnern wir uns alle noch, da gab es keinen Zweifel an dieser Entscheidung. Deswegen ist es sehr schön, dass Steven Smith weiterkämpfen kann. Zu Veronica Macedo kann ich nichts groß sagen. Ich kann nur sagen, sie hat ihre Mixed Martial Arts Karriere gegen eine gewisse Angela Danzig begonnen und hat gewonnen. Das war ihr erster Amateurkampf und hat gewonnen. Das hat mich sehr gefreut. Und es gibt ein Video von einem Knockout.
Korrekt.
Was Jonas auch hochgeladen hat, das war dabei gegen Chrissy Ordin, ich glaube, der Kampf ist sogar hier bei der Project Liste. Ja, wenn man ihn nicht kennt, den muss man sich anschauen, wie das Video ist.
Man muss ihn vor allem anhören.
Anhört. Es klingt wirklich wie beim Pro Wrestling, wenn jemand sich auf den Oberschenkel schlägt, dieses es ist ein wie eine Kanone.
Hast du dir gerade auf den Oberschenkel geschlagen, oder
ja, was? Ja, habe ich.
Okay.
Und das klingt wirklich genauso. Es klingt, als hätte sich wirklich auch dabei auf den Oberschenkel geslappt. Der tritt, ja, das hat bestimmt bleibende Schäden hinterlassen, was nicht besonders schön für ihre Gegnerin ist. Aber besonders schön in Videoform. Also, wenn man schon untergeht, dann wegst du so.
Ja.
Als Highlight.
Gut, ja, also ich werde jetzt auch nicht ausführen, warum ich Ashley Evans-Smith eher unsympathisch finde. Das,
warum, Jonas? Nein, erzähl doch mal.
Das werde ich jetzt...
erzähl! Los, sie du hat, darfst nicht anfangen.
Sie hat bisher eine sehr enttäuschende UFC-Karriere gehabt. Eine Niederlage und eine sehr umstrittene
Decision. Lass dich locker.
Sagen wir einfach, es hat mit Fallon Fox zu tun. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
Ach, also ganz kann ich mal ganz kurz auf Veronica Macedo eingehen, damit ich Jonas kurz rette?
Ja, bitte.
Macedo ist scheinbar auch eine venezianische eine Frau aus Venezuela, die Donald Cerrone ist, die venezianische Version von Donald Cerrone, denn das ist, wäre jetzt ihr 6. Kampf im Jahr 2016.
Ja, man muss dazu sagen, sie hat ihr Debüt gefeiert im März 2016.
Ja, bei Wheel of MMA in Deutschland. Und seitdem hat sie 6 Kämpfe gehabt. Sie ist 5-0-1. Ja. Sie hat ihr letzter Kampf war ein Draw gegen Iren Rasch aus Ungarn. In Österreich. Also das folgt Jojo wieder, weil Österreich-Ungarn.
Ja, und sie trainiert.
Sorry, ich habe mich gerade im Wikipedia-Artikel von Fallon Fox verloren.
Und sie trainiert offenbar in Polen, hat auch fast alle ihre Kämpfe in der europäischen Szene gemacht. Hat also jetzt auch nicht so ein großes Jetlag-Problem oder sowas in der Art. Und sie ist schon interessant, sie ist halt 20 Jahre erst jung, sieht ganz attraktiv aus,
dynamisch.
Den typischen...
Gut, dass du das ansprichst.
Das kann man halt nicht unter den Tisch tun, weil deswegen hat sie halt so einen gewissen Hype. Sie hat halt einen spektakulären K.O. und es gibt halt ein paar schöne Fotos von ihr, deshalb gibt es irgendwie überproportional viel Medieninteresse schon für sie, glaube ich. Das
kann und man sie ja ist 20, sehen. Damit ist sie nicht mal erlaubt in manchen amerikanischen Städten.
Erlaubt?
Erlaubt.
Okay. Ich frage jetzt nicht für
was. Sie haben aber Nachwuchsprobleme dann, diese Städte dann, oder?
Es gibt doch ein Age of Consent, kann manchmal auch etwas höher sein in Amerika, nicht nur 18.
Müssen wir das jetzt hier ausdiskutieren?
Also, ja, auf
jeden Fall. Sie scheint durchaus gewisses Potenzial zu haben, ist halt schwierig, die Gegnerin zu beurteilen hier, deshalb, ich glaube, dieser Kampf kommt für sie sicherlich etwas zu früh, gerade auch mit mangelnder Vorbereitung und so. Ashley Evans-Smith hat halt ein volles Camp gehabt, hat sich auf eine Strikerin vorbereitet, wird versuchen, sicherlich den Kampf zu Boden zu nehmen. Sie hat ja auch einen Ringer-Hintergrund, das sollte sie dann auch schaffen und ich denke, sie wird den Kampf gewinnen. So, fertig.
Europa, Südamerika Connection ist ja seit Valentina Shevchenko so beliebt. Und,
das ist aber umgedreht.
Ja. Ich hoffe natürlich auch, dass Veronica Macedo gewinnt und dann eine Post-Fight-Promo auf Spanisch, Polnisch und Deutsch hält oder irgendwie sowas. Ja, das wäre natürlich großartig.
Genau.
Ja, Weltbürgerin Veronica Macedo.
Danzig verpflichtet. Gut, dann sind wir hoffentlich am Ende.
Ich bin auf jeden Fall am Ende, ja.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen guten Start in die Woche, mir einen guten Urlaub. Ich hoffe, ihr...
Ich wünsche dir selber einen guten Urlaub.
Finde ich gut. Ja. Ich finde das auch toll, weil ich habe mir gerade überlegt, dass ich jetzt als Schlussformel Jojo einen guten Urlaub wünsche, aber jetzt, wo er es selbst gemacht hat, brauche ich es auch nicht mehr machen.
So, okay. Richtig.
Ich wünsche dir einen guten Urlaub vorträglich.
Ja, ich gucke mal, ob ich Dominik Gruß auftreibe.
Ich werde dir dann in 3 Wochen nachträglich einen guten Urlaub wünschen.
Das ist sehr nett von dir. Gut, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche alles Liebe für die nächsten paar Wochen. Macht mir keine Schande und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Mhm.